straight sein wollen. Also ich fand das schon so ganz schön heute Morgen im Lobpreis. So, ich habe so empfunden, ja, das ist ja eigentlich immer so, aber heute habe ich es besonders empfunden, der Herr ist in der Mitte. Jesus ist in der Mitte. Und darum geht im Grunde auch meine Predigt. Ich möchte meine Predigt heute überschreiben mit die Fülle in Jesus oder der geistliche Segen im Himmel. Der geistliche Segen im Himmel. Und ich beginne meine Predigt mit einigen Versen aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 10, wo Jesus dann sagt, im Kapitel 10, Vers 10 steht das, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und im Vers 28 steht, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für eine Verheißung. Jesus vergleicht sich mit dem, was so vielleicht üblich ist oder was wir als Menschen befürchten, dass einer mit Autorität kommt, einer mit Verheißung, einer mit Worten, die unser Leben hineinsprechen und irgendwas bewirken möchte in unserem Leben. Und er sagt, wie viele gibt es da, die dich im Grunde nur aus Eigennutz gewinnen wollen, die dir im Grunde Böses tun wollen, dich sogar ausbeuten, dich umbringen, dir das Leben rauben. Aber ich tue das nicht. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und dass ihr volle Genüge habt. Die Fülle steht in einer anderen Übersetzung. Ihr sollt die Fülle haben, überschwänglich, überreich, ohne Grenzen. Ihr sollt die Fülle haben. Und dann erweitert er das, was er gesagt hat, dass er gekommen ist, damit sie das Leben haben. Er sagt, ich gebe euch das ewige Leben. Das ewige Leben. Ganz ehrlich, wenn wir uns das mal vorstellen, können wir uns das vorstellen, dass etwas ewig ist? Wir, die wir eigentlich, also ich bin da total begrenzt. Für mich hat alles irgendwo einen Anfang und ein Ende. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es nicht irgendwie ein ohne Anfang gibt. Aber die Bibel sagt, dass Gott von Ewigkeit her ist und dass er in Ewigkeit ist, ohne diese Grenzen eines Anfangs und eines Endes. Und ich kann eigentlich als Mensch nur in diesen Kategorien denken. Für mich ist das normal, dass das Leben auch zu Ende geht. Aber gleichzeitig weiß ich aus dem Prediger Kapitel 3, Vers 11, da steht, dass der Mensch es in seinem Herzen trägt die Ewigkeit. Der Mensch trägt in seinem Herzen die Ewigkeit. Wir alle haben dieses Sehnen danach zu leben. Und zwar nicht nur begrenzt zu leben, sondern ewig zu leben. In Fülle zu leben. Unter dem Segen zu leben. Das ist uns gegeben. In Ewigkeit. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das zu geben. Was für eine Verheißung. Ich tue es nicht für mich, ich tue es für euch und ich investiere sogar darin, ich gebe mein eigenes Leben hin, damit ihr leben könnt, sagt Jesus. Damit ihr losgelöst seid von dem, was euch versklavt und was Tod bringt und was euch niederreißt, damit ihr frei sein könnt, bin ich gekommen, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, und dann, so das mal so als Einleitung vorneweg, er verheißt uns also die Fülle. Was ist denn die Fülle? Ich habe letzten Sonntag, Erntedank, haben wir über Erntedank gesprochen. Und da bin ich dann über das Erntedankfest aus dem Alten Testament, das Laubhüttenfest, zu unserer christlichen Tradition Erntedank gekommen. Und dann bin ich bei dem Segen Gottes gelandet und habe über das fünfte Buch Mose Kapitel 28 gesprochen, kurz. Hab da so mal vorgelesen, ganz zum Schluss der Predigt, was da alles an Fülle ist. Aber ganz ehrlich, ich will das nicht entwerten, ja. Das ist für mich eine Verheißung Gottes auf das, was er uns noch on top drauf geben will. Gott hat gesagt, hier auf dieser Erde soll es dir gut gehen. Du sollst die Fülle hier haben. Da ist nichts von Niedergang beschrieben. Da ist nur beschrieben, dass es Gedeihen gibt, dass es Leben gibt, dass es Gesundheit gibt, dass es Vorankommen gibt, dass es Erfolg gibt und so weiter. Das ist im 5. Buch Mose 28 verheißen unter dem Segen Gottes, den er seinem Volk vorgelegt hat. Ich lege dir vor Segen und Fluch. Ich lege dir vor Leben und Tod. Wähle, wähle mein Volk, such's dir aus, entscheide dich, was du haben willst. Aber das ist das Irdische. Und jetzt geht's weiter. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr ewiges Leben habt, dass ihr die Fülle haben sollt. On top. Und dazu lese ich jetzt mal vor aus dem Epheser. Das sind jetzt so ein paar Verse, 11, 12 Verse. Ich bitte euch einfach zuzuhören. Hat wohl überlegt, ob ich die auch noch aus der guten Nachricht lese, aber ich möchte bei der Luther-Übersetzung bleiben. Ist zwar nicht ganz so einfach anzuhören, aber ich denke mal, als geübte Bibelleser kennen wir ja die Sprache. Ich habe erst eine Minute gebraucht. Kann doch gar nicht. Nee, kann doch gar nicht. Irgendwas? Ehrlich, der zeigt mir noch 34 an. Er fängt wieder von vorne an. Ist ja super. Also ich lese es mal aus dem Epheserbrief. Paulus, ein Apostel, das ist die Einleitung. Und dann ab Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Was für eine Verheißung, was für eine volle Verheißung. Ich gehe da gleich nochmal Punkt für Punkt drauf ein, aber vorneweg, es dreht sich im Grunde alles um Jesus. Vielleicht habt ihr nicht darauf geachtet, das tut man ja nicht, man hört so einen Text. Ich habe es mal nachgezählt. In diesen paar Versen kommt 12 oder 13 Mal vor, in Jesus, durch Jesus. Immer wieder, in fast jedem Satz ist das drin, in Jesus, durch Jesus. Und im Vers 9, das hatte ich gerade schon mal so auch vorgelesen, ja, ist das im Grunde als Geheimnis seines Willens, den er offenbart hat, beschrieben, dass er alles in Jesus zusammenfasst. Außerhalb von Jesus gibt es nichts. Außerhalb von Jesus gibt es kein Leben, gibt es kein ewiges Leben, gibt es keinen geistlichen Segen, gibt es keinen richtigen göttlichen Segen. Außerhalb von Jesus geht es nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich finde diese Einleitung so schön, die er hier wählt, die der Paulus da wählt und sagt, Friede von Gott, unserem Vater. Unser Vater. Und dieser Vater im nächsten Satz ist auch der Vater Jesu. Wir sind mit dem Vater durch Jesus verbunden, so wie Jesus es gesagt hat. Das ist so ein Bestandteil dieses wunderbaren Segens, dieses geistlichen Segens, dass wir eine Kindschaft haben in Gott, dass wir nicht nur adoptiert sind, so wie wir das gleich in einem Vers da lesen, im Vers 6 oder 7 ist es, ne, dass wir Kinder sind. Wir sind von Gott durch seinen Geist gezeugt worden und wiedergeboren worden. Wir haben echte Kindschaft. Wir sind nicht nur Angenommene. Wir sind gezeugt durch den Geist Gottes. Und der Geist bezeugt das in unseren Herzen. Und wir sagen, aber, lieber Vater. Aber, lieber Vater. Weißt du, woran du das erkennen kannst? Dass du ein Kind Gottes bist, wenn du sagst, Vater, hier bin ich. Wenn du überhaupt glauben kannst, wenn du geistliche Augen hast, ihn zu sehen, den, den wir mit natürlichen Augen nicht sehen können. Aber wenn du weißt, er ist da, er hört mich. Wenn du seine Stimme hörst, so wie Jesus das gesagt hat. Wenn da eine Beziehung ist, wenn er zu dir redet, im Stillen, manchmal aber auch laut und dramatisch. Wenn du weißt in deinem Herzen, wenn der Geist dich anrührt, was richtig und was falsch ist, was er gerne von dir möchte. Ein Kind des Höchsten, des Vaters. Und das alles durch Jesus und in Jesus. Und diese Verse hier betonen das. In der Luther-Übersetzung ist dieses Kapitel überschrieben mit durch Christus zur Fülle des Lebens. Die Fülle in Christus. Ja, und dass es um Segen geht, das sehen wir also auch in diesem Vers 3. Gelobt sei Gott, kann man auch übersetzen mit gesegnet sei Gott. Ja, gelobt sei Gott, oder ich sag mal, gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Es geht darum, die Fülle auszuteilen. Und wir empfangen und geben Gott zurück. Und wenn wir Gott segnen, dann geschieht das durch Anbetung, durch Lobpreis und durch Dank. Loben heißt auch danken. So, und jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf diese folgenden Verse ein, um das so ein bisschen herauszuholen, was das denn für uns bedeutet. Denn in ihm, ich lese jetzt den Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das mit den Kindern, das hatte ich gerade schon angesprochen. Und jetzt steht hier, dass er uns in Christus erwählt hat und dass seine Motivation dazu Liebe war. Liebe. So wie Jesus das schon sagte, dass er nicht gekommen ist, um irgendwas für sich zu holen, um irgendwas zu gewinnen an Eigennutz, um irgendwas, ein Mehr zu haben für sich, sondern seine Motivation ist die Liebe. Gott gibt sich hin. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Liebe ist seine Motivation. Und diese Agape-Liebe, die ist für uns im Grunde auch nicht so erfassbar. In der Fülle, in der Größe. Für mich ist das immer noch ein Geheimnis, weil ich das so an meiner Liebesfähigkeit messe und merke, dass meine Liebe schnell aufgebraucht ist. Aber Gott ist in seiner Liebe überschwänglich, bereit, bis in den Tod zu gehen. In keiner Weise auf sich zu schauen, alles, was sein ist, loszulassen. Alle Herrschaft, allen Reichtum, alles Wohlergehen, in die Armut zu gehen, sein Leben zu lassen, zu leiden und zu sterben. Größere Liebe kann man nicht haben, als dass man sein Leben gibt für Freunde, sagt uns das Wort. Und in Christus sind wir erwählt. Und da hatte ich, das möchte ich nur noch mal so einfügen, letztes Jahr mal darüber gesprochen, über die Berufung. Das heißt nicht, dass Gott so in Willkür hingeht und vorher eine Auswahl getroffen hat vor ewigen Zeiten. Der und die, die dürfen. Und der darf nicht und die darf nicht. Sondern wer in Christus zum Glauben kommt und seine Gerechtigkeit annimmt und die Gnade annimmt, die durch Christus offenbar ist, der ist erwählt und vorherbestimmt in Christus. Gott hat gewusst, was er in Christus tun würde. Und alle, die Christus annehmen, die sind damit hineingenommen. Ja. Wir haben da letztes Jahr war das über dieses Gleichnis von der königlichen Hochzeit gesprochen, wo dann der König einlädt, und die Menschen, die er einlädt, sagen ab. Und es kommt sogar zu Zoff, dass sie seine Boten umbringen. Und dann lässt er alle einladen, die nur kommen wollen. Das sind die Berufenen. Und dann geht er hin durch den Hochzeitssaal und dann haben sie alle ein Festkleid an. Das ist ein Kleid der Gerechtigkeit. Dafür steht das. Nur einer, der hat es nicht an. Und dann fragt er ihn, wie kommst du denn hier rein? Und er lässt ihn rausschmeißen, weil er die Gerechtigkeit Christi nicht angenommen hat. Wir können nicht mit eigener Gerechtigkeit vor Gott stehen. Er hat uns gerecht gemacht. Und das kommt auch gleich im Folgenden nochmal, dass wir das eben in Christus mit empfangen und annehmen können. Da lese ich jetzt Verse 6 und 7. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das sind auch so Begriffe, die manchmal, das gehört alles zum geistlichen Segen dazu, aber wir brauchen da irgendwo dann auch so was Griffiges, um das wirklich annehmen zu können. Gott hat uns an uns Gnade, reiche Gnade geübt. Wenn wir an Gnade denken, ja, wenn ich mal so an unseren Staat denke oder Amerika, ja, so als so ein Land, wo es noch die Todesstrafe gibt. Ich meine, Begnadigung gibt es auch in Deutschland. Wir haben nur keine Todesstrafe. Aber ich sage mal, der Vergleich, der hier da ist, es geht ja immer um Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. Es geht immer darum, leben zu lassen für Schuld. Und daraus hat Gott uns herausgeholt durch seine Gnade. Und er sagt, ich begnadige dich. Also wenn in Amerika ein Todesurteil gesprochen worden ist und dann die Delinquenten sitzen dann Jahr um Jahr um Jahr um Jahr und warten auf den Tag, der dann vor ihnen stehen soll, dass sie ihr Leben lassen. Und plötzlich kommt ein Gnadenersuch und der Präsident kann Kraft seines Amtes, und er ist da, ich habe es mal nachgelesen, durch keinerlei Gesetz irgendwie gehindert. Er kann Kraft seines Amtes sagen, ich begnadige dich, du sollst leben, du sollst nicht sterben. Ich begnadige dich. Das kann kein anderer, das kann man sich auch nicht verdienen, das kann man sich nicht erarbeiten. Das ist, ja, wie ich glaube, Roland hat das gesagt, oder Heike, mildtätige Güte, Erbarmen, wie wir das ja auch so, wo es ansatzweise, da geht es dann mehr um die Vergebung, in diesem Gleichnis vom Schalksknecht rauskommt. Aber das hebt die Schuld nicht auf, dessen, der da was getan hat, zum Beispiel einen Mord oder andere große Schuld. Das hebt die Schuld nicht auf. Und er sitzt da als ein Gefangener, genauso wie wir, so bildlich gesprochen, wie Paulus das immer wieder sagt, als Gefangene und Knechte der Sünde und des Todes und des Teufels dastehen. Gefangene unter die Sünde, gefangen in den Tod, gefangen unter der Herrschaft des Teufels. Und Gott sagt, um da Gnade üben zu lassen, erlöse ich dich, weil er vollkommen ist und sein Gesetz nach einem Preis, nach einer Strafe, nach einer Genugtuung, das ist da gefordert in dem Gesetz. Und das hält ihm der Feind vor. Das ist wie auf einem Sklavenmarkt, gefangen unter der Herrschaft des. Und Jesus kommt und zahlt den Preis. Was willst du für den haben? Der Sünde sollt ist der Tod. Du musst mit Leben bezahlen. Der Sünde sollt ist der Tod. Die ganzen Opferriten im Alten Testament deuten darauf hin. Wir wissen das alles. Ich will das nur noch mal so deutlich, weil es hier so, weil es dieser Fülle des geistlichen Segens gehört, mit sagen. Der Sünde sollt ist der Tod. Und Jesus hat bezahlt. Diese Gnade, die da geübt ist, von Gott her, ist nicht billig. Und nur in Jesus kommen wir in den Genuss dieser Gnade. Nur durch ihn. Er hat gezahlt. Er hat sein Leben hingegeben. Ausgelöst, erlöst, frei gemacht von der Knechtschaft und der Herrschaft des Teufels, frei von der Knechtschaft zum Leben als ein Kind Gottes, in die Freiheit der Gnade Gottes hinein. Und dann geschieht das, was wir im Schalksknecht lesen, in diesem Gleichnis. Wenn dann bezahlt ist und die Schuld getilgt ist, dann geht der König hin und sagt, ich erlasse dir. Ich erlasse dir. Und ich finde das so schön, ich habe das vor einiger Zeit auch schon mal gesagt, in diesem Gleichnis wird die Größe der Schuld beschrieben. Da ist von 60 Millionen Tageslöhnen die Rede. Ja, Silbergroschen. Ein Silbergroschen war ein Tageslohn. Und 10.000 Taler steht da, glaube ich. Oder 10.000 Zentner. Und ein Zentner waren eine bestimmte Anzahl von Tageslöhnen. Und ich habe das mal ausgerechnet, 60 Millionen Tageslöhne. Also bildlich, wenn du diese Schuld abtragen wolltest, musstest du 60 Millionen Tage leben und arbeiten. Gar nicht machbar. Überbordend, erdrückend, finster. Keine Hoffnung, da rauszukommen. Nicht aus eigener Kraft möglich. Und das hat der Herr für uns getan. Freigekauft. Und der Herr, und das ist das, was diese Gnade mit ausmacht, Gott erbarmt sich. Und das sehen wir bei diesem König, der sich dann über den Schuldner erbarmt und sich sagt, ich lasse dich frei und ich erlasse dir deine Schulden. Das ist uns jedem geschenkt worden in Jesus Christus. Und wenn ich nochmal auf den Vers 4 und 5 zurückkomme, wo dann da steht, dass wir deswegen heilig und untadelig vor Gott stehen dürfen. Das gehört mit zu diesem überbordenden geistlichen Segen. Der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen da reingehen. Wir stellen uns das manchmal so vor. Hallo, das war eine absolut No-Go-Area und ist immer noch für jeden, der nicht erlöst ist, der nicht begnadigt ist, der nicht in Christus ist. No-Go. Sofort der Tod. Weil Gott heilig ist. Und er sagt, in Christus, der heilig und ohne Sünde war und untadelig und vollkommen vor mir gestanden hat, der mein geliebter Sohn ist, an dem ich wohlgefallen habe, in ihm bist du heilig. In Jesus bist du vollkommen und angenehm vor mir. In Christus darfst du vor mir stehen. Dank seines Namens. Wir haben das gerade gesungen. Den Namen, ne? Der siegreich ist, der über allen Namen ist, in den einem Lied. Ja? Das ist sein Name. Das steht uns eigentlich, ich sag's mal, nicht zu. Er hat es für uns erworben. Jesus hat es für uns erworben. In ihm dürfen wir vor dem Vater stehen. In Jesus. Ja, und wir nehmen gleich das Abendmahl. Sein Preis, den er bezahlt hat, war das Leben. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut. Ja, er ist gekommen, um sein Blut zu geben, sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Lesen wir in Matthäus 28. Ich bin immer noch bei 34 Minuten. Irgendwas funktioniert da nicht. Naja, warten wir mal ab. Ja. Ja, und wenn wir dann mal so einen Blick darauf werfen, wie diese Gnade ist, das ist ja nicht so mal eben ausreichend. Ne? Das ist in diesen Versen, da schreibt der Paulus zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat. Und dann nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Seine Gnade reicht aus. Seine Gnade reicht aus. Wir brauchen nicht zurückfallen in Gesetzeswerke, in Wohlverhalten, in irgendwas Gott gerecht machen zu wollen. Brauchen wir nicht, können wir nicht. Du kannst nicht die 10 Gebote erfüllen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Weib und Gut. Du sollst nicht stehlen. Und wie sie alle heißen, diese Gebote, die Gott gegeben hat. Du musst, du sollst. Mach das richtig. Wir können es nicht. Gottes Gnade ist überströmend. In Christus sind diese Gebote erfüllt. Er hat sie erfüllt. Er hat gesiegt über den Tod. Er hat gesiegt über die Sklaverei. Er hat den Knechtherren entmachtet. Jesus hat gesiegt. Halleluja. Ich sage dir heute Morgen, Gottes Gnade reicht aus. In Jesus finden wir Vergebung. Für alle unsere Sünden. Er ist treu und gerecht und vergibt gerne. Der Teufel ist der Ankläger der Brüder. Lasst uns nicht darauf hören, was er sagt. wenn er uns verklagen will. Lasst uns darauf hören, was uns der Herr sagt. Lasst uns die Arme nach ihm ausstrecken und seine Gnade in Anspruch nehmen für unser ganz persönliches Leben. Sie ist überreichlich da. Und dann Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt. Ich habe nie ein Erbteil bekommen. Eine schmerzhafte Geschichte für mich, ganz persönlich. Ich sehne mich danach, habe ich letztens schon mal gesagt, meinen Kindern ein Erbteil zu hinterlassen. Weil Gott sagt, Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter. Wir sind Erben in Christus, weil wir in ihm denselben Vater haben. Und so wie Jesus Erbe ist vom Vater, so sind wir in Christus Erben. Ich habe versucht, das für mich zu füllen, so als geistlichen Segen. Was heißt das? Ja, ich stehe jetzt schon hier als sein Kind und ich darf seinen Segen in diesem Leben empfangen. Ja, ich werde mit Jesus auferstehen. Ja, ich werde mit Jesus vor meinem Gott, dem Vater, stehen. Ja, ich werde mit ihm herrschen und regieren. Ich werde ihn sehen. Ja, ich werde dieses Gericht nicht über mich ergehen lassen müssen. Ich werde freigesprochen. Ja, Jesus hat für mich gesiegt. Und an diesem Sieg darf ich jetzt schon teilhaben. Über die Sünde und über die Mächte des Feindes. Ja, in Jesus bin ich vollkommen gerecht. Ich bin gesetzt zum Lob seiner Herrlichkeit. Und als Siegel dafür, als Beglaubigung, damit schließt sich der Kreis vielleicht zum Anfang, hat er uns seinen Geist gegeben in der Wiedergeburt. Für mich manchmal auch nicht ergreifbar in meinem Verstand, dass er sagt, ich bin dein Tempel. Da scheue ich innerlich zurück zu sagen, Gott ist in mir. Aber das ist die Wahrheit seines Wortes. Und wie ich das vorhin so beschrieben habe, dass ich eine Beziehung mit Gott leben kann, dass mein Geist, der Geist Gottes in mir lebt und mich belebt und in die Nähe Gottes zieht und ich weiß, er ist da in meinem Herzen. So bin ich doch mir sicher, ich weiß, da ist der Geist, das ist mir gegeben. Und das hat Gott mir gegeben als Zeichen dafür, du, ich meine es ernst. Das, was ich dir zusage, das stimmt. Ich habe Ja zu dir gesagt. Und weil ich diesen Geist, den gebe ich in dich hinein, damit du dir sicher sein kannst. Das ist die Anzahlung, das Angeld auf das ewige Leben. Das ist die Anzahlung darauf. Das ist mein Siegel. Das war ein Bild damals im Alten Testament, im Neuen Testament, damals zu Zeiten Jesu und der Apostel, was gebräuchlich war. Das Siegel, das war gebraucht im Wesentlichen von herrschaftlichen Leuten zur Beglaubigung, zur Bestätigung, um aber auch Schriftsätze zu versiegeln. Aber es wurden auch noch ganz andere Dinge versiegelt. Amphoren, Tongefäße, in denen Dinge eingefüllt wurden, um für den Transport, um sie aufzubewahren. Da wurden dann bei diesen Amphoren Tierhäute drüber gezogen und das wurde dann mit Harz versiegelt und da kam ein Siegelabdruck drauf. Um erkenntlich zu machen, wem gehört das? Versiegelt. Ihr seid mein. Ich sage euch das zu in Jesus Christus und als Anzahlung habt ihr den Geist Gottes in euch. Vollkommener Segen. Die Fülle. Die Fülle, das übersteigend, was uns eigentlich so im menschlichen Dasein ausmacht und was wir so ergreifen und was wir gerne wollen. Aber es öffnet den Blick in die Ewigkeit, so wie Jesus gesagt hat, ich gebe euch ewiges Leben. Und das gehört dazu. Das ist der Weg dahin in das ewige Leben. Das braucht ihr, um das empfangen zu können. Ich beglaubige das. Versiegelt für die Ewigkeit. Aufbewahrt. Vers 15. Stopp, Vers 14. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Wir sind sein. Er hat uns erkauft. Er hat uns Leben gegeben. Er bewahrt uns für die Ewigkeit auf. Er will uns in Ewigkeit bei sich haben. Das war sein Plan von Anfang an. Ich gehe mal zurück zu Johannes 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nie mehr umkommen. Nie mehr. Der Tod hat keine Gewalt mehr. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie sind mein. Ich halte sie fest. Mein Eigentum. Möglicherweise gefällt uns dieser Gedanke nicht. Dieses Gefühl, jemandem zu gehören. Und nicht frei zu sein. Aber ehrlich, die Bibel sagt uns ganz klar, diese Freiheit ist keine Freiheit. Es gibt kein Niemandsland zwischen Herrschaft unter der Sünde und des Teufels und der Herrschaft unter Gottes Hand. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt Licht oder Finsternis. Wenn du sagst, ich will mein eigenes Leben leben, dann hast du dich entschieden, nicht unter der Gnade Gottes zu sein. Wenn du sagst, ich gehöre nicht ihm, dann hast du dich entschieden, nicht unter der Gnade Gottes zu sein, nicht sein Eigentum zu sein. Dann gehörst du aber automatisch jemand anderem. Das ist eigentlich für unsere freiheitsliebende Kultur hier nicht schön zu hören. Aber das ist das, was der Herr sagt. Wir sind Geschöpfe. Geboren und geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Er hat uns neues Leben gegeben, das Alte ist vergangen und soll uns nicht mehr binden. Das Alte soll uns nicht mehr binden. Gott hat uns in die Freiheit geführt, in das neue Leben. Amen. 34 Minuten 21.